Das hier ist die Fortsetzung des Dreifachmordes aus Stuttgart. Wenn ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, dann macht das am besten erstmal, bevor ihr diese Folge anhört. Die letzte Folge war die Folge 33, 3 Tote in 8 Minuten.
Kurzer Hinweis am Anfang, in dieser Folge geht's auch um Suizid. Wenn ihr verzweifelt seid oder Gedanken habt, die in Richtung Selbsttötung gehen, dann sprecht mit Familie, Freunden oder der Telefonseelsorge.
Die Telefonseelsorge erreicht ihr unter 0800 3x die 1 0 3x die 1. Kontakt geht auch per Mail oder per Chat unter telefonseelsorge.de.
Und es gibt jetzt auch eine Krisen-Kompass-App. Das ist eine App zur Suizidprävention.
Kurze Erinnerung an das, was wir bis jetzt wissen.
Die Polizei hat in einem Wohnhaus die Leichen von zwei Männern und einer Frau gefunden. Staatsanwaltschaft und Polizei gehen von einem Tötungsdelikt aus.
Bei den Toten, so die Polizei, handelt es sich um eine Frau und zwei Männer, deren Leichenspuren von Gewalteinwirkung aufweisen.
Bei den Leichen, die Polizei gestern in diesem Haus gefunden hat, handelt es sich um eine 27-jährige Frau, ihren 33-jährigen Lebensgefährten und dessen 62-jährigen Vater.
Zu den näheren Umständen und zur genauen Todesursache wollte man sich noch nicht äußern. Angehörige hatten sich, so heißt es, am Morgen an die Polizei gewandt, weil sie ihre Verwandten nicht mehr erreicht hätten. Brigitte Egelhaus, SWR3 aktuell Redaktion.
Die Mutter der toten Frau hatte gestern die Polizei alarmiert, nachdem sie ihre Tochter nicht erreichen konnte. Die Obduktion der Leichen läuft noch. Alle drei weisen Folgen massiver Gewalt auf. Was das Tatmotiv sein könnte, ist noch völlig unklar. Die 40-köpfige Sonderkommission ermittelt.
Das Ding. Der Verwesungsgeruch ist unverwechselbar. Also wenn man das einmal gerochen hat, erkennt man das gleich immer wieder. Also wenn man eine Tür öffnet, oder weiß man sofort, was passiert ist.
Die Anzahl der Messerstiche ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, aber dass eben gleich drei Leichen auf einmal gefunden werden, ist schon nicht ganz alltäglich.
Und dann mussten sie die Waffen ziehen, weil, glaube ich, auch von hinten 20 Leute noch kamen, die sie bedroht hatten. Und stand mit 10 Kollegen 50 Personen gegenüber.
Ich habe auch immer diesen furchtbar unförmigen Spurensicherungsanzug an, in dem man nicht vorteilhaft aussieht.
5 Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast mit Luisa und Jost.
Folge 34. 3 Tote in 8 Minuten. Part 2.
Die Polizei in Böblingen sucht einen 30-jährigen Mann. Er könnte der Täter dieses Dreifachmordes sein oder in irgendeiner anderen Form darin verwickelt sein. Das ist der jetzige Stand, den wir haben. Der Mann, der in der Dachgeschosswohnung wohnt, ist groß, hat schwarze Haare, keine Vorstrafen und er hat in der Tat nach die Polizei angerufen. Warum? Dazu nachher mehr. Im September 2019 hat er diese Wohnung gefunden. Im Oktober ist er dann eingezogen. Das mit dem Wohnungfinden, das ist vor allem im Stuttgarter Raum nicht leicht. Alle, die hier wohnen, wissen das. Vor allem, wenn man, so wie er, einen Hund hat. Die Nachfrage ist hoch und das Angebot, das reicht gar nicht aus, um der Nachfrage irgendwie nachzukommen. Und auch die Mietpreise sind sehr oft sehr hoch. Dieser Mann bekommt aber die Zusage in Holzgerlingen für diese Dachgeschosswohnung, um die es geht. Der Vermieter heißt Markus, er wohnt mit seiner Partnerin Anita im ersten Obergeschoss. Das ist ein Stock unter der Dachgeschosswohnung. Ganz unten im Haus wohnt Peter, der Vater von Markus. Den neu eingezogenen Mann, den nennen wir jetzt Jesko. Ihr wisst ja aus der letzten Folge, wir haben alle Namen in dieser Folge und in der letzten geändert, um die beteiligten Menschen zu schützen.
Am Anfang scheint auch alles erstmal gut zu laufen. Aber dann kommt der erste Bruch. Als Jesko nicht zu Hause ist, gehen Markus und sein Vater anscheinend einfach in die Wohnung von Jesko, ohne ihn davor zu fragen, ob das okay ist. Sie wollten wohl was reparieren. Sie sind über die Unordnung entsetzt. Jesko zeigt sie wegen Hausfriedensbruch an. Anita organisiert eine Aussprache. Es soll zusammen Bier getrunken worden sein. Am 5. Februar 2020 geht dann ein Anruf bei der Polizei ein. Am Telefon ist Jesko. Er ruft die Polizei, weil es Streit gibt. Im Hintergrund sollen Schreie zu hören sein. Deswegen schickt die Polizei nicht einen, sondern direkt zwei Streifenwagen zum Einsatzort. Um 18.56 Uhr kommt die Polizei an. 15 Minuten nach dem Anruf. Einer der Polizisten ist ein 26-jähriger Obermeister vom Polizeirevier Böblingen. Die Polizisten sprechen mit beiden Parteien, also mit Jesko und mit seinen Vermietern. Es geht wohl um die Sauberkeit im Treppenhaus. Der Hund von Jesko würde nämlich Dreck ins Treppenhaus bringen. Die Vermieter wollen aber ein sauberes Treppenhaus. Und Jesko würde sich weigern, den Dreck wegzumachen. Jesko ist aufgebracht, er schwitzt stark. Für die Polizei gibt es aber keine strafbare Handlung. Das wird dieser Obermeister später im Gericht erzählen. Es gäbe wohl ständig Streit und deswegen will sich Jesko die Schikanen nicht länger gefallen lassen. Das sagt er zumindest zur Polizei. Er würde nicht in Ruhe gelassen werden. Er suche auch schon nach einer neuen Wohnung. Und er erzählt, dass er, bevor er in die Wohnung eingezogen sei, schon in psychiatrischer Behandlung gewesen sei. Ein 40-jähriger Oberkommissar, der mit dabei ist, wird später sagen, dass das Ganze Jesko körperlich sehr belastet hat. Er sei schon aggressiv gewesen. Er sagt, Zitat, »Ich habe gedacht, es kann jederzeit was passieren.« Aber es eskaliert nicht. Und als die Polizei danach wegfährt, hat dieser Kommissar nicht das Gefühl, dass es nochmal eskalieren würde.
Etwas mehr als ein Monat vergeht jetzt. Es ist der 14. März 2020, 4 Tage vor der Tat. Kurz vor 19 Uhr wird das Polizeirevier in Böblingen über einen Streit, eine körperliche Auseinandersetzung informiert. Es geht um Lärm im Haus. Markus habe Jesko aufgefordert, ruhiger zu sein. Jesko hätte Markus dann geschubst und der wäre fast die Treppe heruntergefallen. Das ist der Vorwurf. Anita ruft die Polizei. Sie hat Tränen in den Augen, ist emotional. Sie hat wohl Angst vor Jesko, weil der so groß und aufbrausend sei. Erst kommt eine Streife an dem Haus an, kurz danach eine zweite Streife. Der Vorwurf, um den es jetzt geht, Jesko würde abends mit Absicht saugen, um die anderen im Haus zu ärgern. Wie gesagt, die Nachricht ging bei der Polizei um kurz vor 19 Uhr ein. Was die Polizisten dann im Haus zu hören bekommen, ist ein ganz normales Staubsaugen. Jesko saugt nicht mit Absicht extra laut oder irgendwie sowas. Er erzählt den Polizisten, dass seine Depressionen in letzter Zeit schlimmer geworden sind. Tagsüber müsse er arbeiten. Kurz bevor die Polizisten wieder fahren, spricht Anita noch mit einem Polizisten über Jesko. Sie sagt, dass sie schon wüsste, wie sie Jesko wieder aus dem Haus bekommen würden. Laut des Polizisten blitzen ihre Augen, sie grinst leicht. Zitat, ich bin fix und fertig, schreibt Anita an dem Abend ihrer Familie. Im letzten Telefonat vor Anitas Tod warnt ihre Mutter sie. Sie bittet ihre Tochter, die Wohnungstür zuzulassen und nicht zu öffnen, wenn jemand davor steht. Die Mutter wird später sagen, sie hätte ein ungutes Gefühl gehabt, nachdem Anita ihr erzählt hat, wie aggressiv Jesko gewesen sein soll.
Das ist ein netter, freundlicher Kunde, aber zurückhaltend, eher introvertiert. Das sagt eine Bäckerei-Fachverkäuferin später vor Gericht über Jesko. Sie ist das erste Mal als Zeugin vor Gericht. Die Bäckerei ist ungefähr 100 Meter vom Tatort entfernt. Jesko sei ein freundlicher Kunde, der einkauft, dann aber wieder geht.
Andere Leute sagen über Jesko andere Dinge. Zum Beispiel, dass er sich mit sozialen Kontakten schwer tut. Er habe während des Studiums nur einmal eine Freundin gehabt. Aber in letzter Zeit habe er versucht, mehr auf Menschen zuzugehen. Weil die Probleme im Haus aber irgendwie nicht gelöst werden, haben sich tatsächlich beide Seiten darauf geeinigt, dass Jeskos Wohnung aufgelöst wird. Zeitnah. Vorzeitig heißt es. Am 10. März bittet Jesko seine Kollegen bei der Wohnungssuche um Hilfe. Er ist ITler, IT-Consultant. Am 14. März ist dann die Auseinandersetzung wegen der Sache mit dem Staubsauger. Und nach diesem Vorfall kommt die Schwester von Jesko zu ihm. Sie macht sich Sorgen und deswegen übernachtet sie mit ihrem Kind bei ihm. Die Schwester ist Ärztin, wohnt in Winnenden und am nächsten Tag fahren beide zu ihr nach Hause nach Winnenden.
Am 16. März ändert Markus mittags das Passwort des WLANs. Es ist so, dass Jesko jeden Monat dafür bezahlt, dass er das WLAN seiner Vermieter mitbenutzen darf. Markus ändert also das Passwort und überweist Jesko die restliche WLAN-Miete zurück auf sein Konto. Das sind 10 Euro. Am 17. März fährt Jesko am späten Abend wieder zurück nach Holzgerlingen. Um ein paar Minuten nach Mitternacht ist er zu Hause. Jetzt ist es der 18. März. Um 0.55 Uhr versucht er, sich ins WLAN einzuloggen. Um 1.34 Uhr schaltet er seinen Laptop ein. Um 1.36 Uhr versucht er, über den Laptop ins WLAN zu kommen. Um 1.41 Uhr sucht er im Internet, was man machen kann, wenn der Vermieter das WLAN gesperrt hat. Er checkt sein Online-Banking und sieht, dass er Geld von Markus überwiesen bekommen hat. Dann ruft er die Polizei an. Hätte er den Notruf 110 gewählt, dann wäre er im Führungs- und Lagezentrum der Polizei in Ludwigsburg rausgekommen. Stattdessen wählt er aber die direkte Rufnummer des Polizeireviers in Böblingen. Er ist ruhig. Am anderen Ende des Telefons hebt eine 31-jährige Polizistin ab. Sie hat Nachtdienst. Sie hat lange braune Haare und eine tiefe Stimme. Bei ihrer Aussage vor Gericht ein paar Monate später wirkt sie vorsichtig. Sie wird langsam, zaghaft und leicht unsicher in den Gerichtssaal laufen. Jetzt, also in der Tatnacht gegen 1.45 Uhr, weiß sie aber von all dem noch nichts. Jesko sagt zur Polizistin, dass er ein, zwei Fragen hätte. Er wäre eben von seiner Schwester nach Hause gekommen. Das Internet ginge nicht mehr und er würde ja dafür zahlen. Die Polizistin sagt ihm, dass sie deswegen keine Streife vorbeischicken. Deswegen würden sie nachts niemanden wecken. Er sagt, dass er oft Streit mit dem Vermieter hat. Jesko fragt mehrmals nach, ob jemand kommen würde. Die Polizistin bekräftigt, wir werden nachts keinen wecken. Er solle Fernsehen schauen. Dann sagt Jesko, dann muss er jetzt schauen, wie er das regelt. Die Polizistin wird später sagen, dass das für sie so klang, als würde er das am nächsten Tag regeln. Sie wird später sagen, Zitat, wir bekommen ja öfters solche Anrufe. Die beiden legen auf. Kurz danach kommt wohl eine Kollegin in den Raum. Die Polizistin erzählt ihr, dass jemand wegen seines Internets angerufen habe. Der forensische Psychiater wird diese Polizistin später fragen, ob sie das Gefühl hatte, dass er psychisch auffällig klang. Die Polizistin wird sagen, nein. Zitat, jeden Tag viele, die anrufen, aber er nicht. Um 1.48 Uhr hat Jesko das Gespräch mit der Polizistin beendet. In den nächsten 8 Minuten wird er 3 Menschen umbringen.
Nach der Tat geht Jesko hoch in seine Wohnung, wäscht sich das Blut ab und fährt seinen Laptop runter. Danach verlässt er das Haus und lässt aber seinen Hund oben in der Wohnung zurück. Im Internet sucht er nach Fluchtrouten. Er will mit seinem Auto Richtung Frankreich fahren. Um 3.14 Uhr in der Nacht hebt er an einem Bankautomaten Geld ab. Um 4.48 Uhr fährt er über die deutsch-französische Grenze. Er fährt einmal quer durch Frankreich nach Dijon und dann runter nach Avignon. Das Tatmesser, das entsorgt er auf der Flucht. Es ist bis heute weg. Nachdem die Polizei die Leichen entdeckt hat, wird er durch die baden-württembergische Polizei international gesucht. Was Jesko vermutlich nicht weiß, die Polizei wertet seine digitalen Spuren aus, also seine Handydaten. Und dadurch können sie auch seinen Fluchtweg nachvollziehen. Und das sagt Dr. Peter Winkler, der forensische Psychiater.
Zu den Besonderheiten dieses Falles gehörte, dass man aus den Ermittlungen wusste, dass es für diese ganzen Tathandlungen, und das, wir sprechen ja über 3 Tötungsdelikte, dass es da nur ein ganz enges Zeitfenster gab. Man wusste aus dem Bewegungsprofil, also wenn Sie je vorhaben, eine schwere Straftat zu begehen, schalten Sie Ihr Handy aus und nehmen Sie sich auch keinen Mietwagen, weil die haben eben alle GPS-Module unter der Motorhaube. Es ist erstaunlich, wie viele digitale Spuren wir heutzutage hinterlassen. Und das macht man sich natürlich dann auch bei den Ermittlungen zunutze.
Am 20. März, 2 Tage nach der Tat, wird er von italienischen Spezialeinsatzkräften auf der Autobahn in Italien festgenommen. Er kommt in ein italienisches Gefängnis und wird dann wegen Corona lange Zeit nicht ausgeliefert. Und im Gefängnis versucht er, sich umzubringen. Erst im Juni wird er dann nach Deutschland überführt. Einer der Menschen, die Jesko in Deutschland trifft, ist Dr. Peter Winkler. Und er soll Jesko untersuchen.
Was ich Immer, das ist sozusagen Standard. Was ich immer zu einem Gesprächsbeginn mache, ist, dass ich dem Probanden erzähle, wer ich bin, was meine Aufgabe ist, was meine Aufgabe nicht ist. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Also ich sage dem Probanden, ich bin nicht der verkappte Psychoermittler. Wichtig ist, dass der Proband auch weiß, dass ich nicht auf seiner Seite bin, also dass ich nicht sein Verbündeter bin und dass ich aber auch nicht sein Gegner bin, sondern dass eine ganz wesentliche Grundhaltung eines Gutachters in solchen Verfahren eben die Neutralität ist. Was bedeutet, dass ich die Dinge, die im Interesse meines Gegenübers, meines Probanden liegen, genauso sehen und bewerten muss wie Dinge, die seinen persönlichen Interessen entgegenstehen. Und das versuche ich auch klar zu machen. Also ich hatte ein sehr langes Gespräch, das ging den ganzen Tag mit ihm und dann bin ich noch ein zweites Mal hin und habe ihm dann angeboten, wenn er noch Gesprächsbedarf hat, soll er sich bei mir melden. Das ist ganz unterschiedlich, wie lange diese sogenannten Explorationen dauern. Es gibt gutachtliche Explorationen, die gehen über 10 Termine und es gibt aber auch gutachtliche Explorationen, die sind entweder unergiebig oder vom Ergebnis ist ja so klar, dass man es manchmal sogar bei einem Termin belässt, weil man sich selbst sagt, okay, da kommt einfach nicht mehr raus am Ende. Und dann bietet es sich aus meiner Erfahrung in aller Regel an, zunächst einfach mal zu fragen, wie geht's Ihnen denn? Über die Haftsituation zu sprechen. Dann bekomme ich eben schon mal ein erstes Bild sozusagen, wie ist der überhaupt drauf? Habe ich es mit einem psychisch Kranken zu tun, der mir in den ersten Sätzen schon im Grunde Anzeichen dafür gibt, dass der völlig verwirrt ist und an schwerwiegenden Krankheitssymptomen leidet? Oder kann ich mit meinem Gegenüber ein ganz normales Gespräch führen? Also so ganz basale Informationen bekommt man oft schon in den ersten Minuten so einer gutachtlichen Exploration. Da gab es ja eine psychiatrische Vorgeschichte und das war also ganz offensichtlich zu erkennen, dass der gar nicht gut drauf war. Depressiv, bedrückt, erschüttert über das, was da geschehen war. Also ich war erstaunt darüber, wie problemlos es war, mit diesem Beschuldigten ins Gespräch zu kommen. Das ist ja ganz unterschiedlich. In diesem speziellen Fall war es so, dass es überhaupt kein Problem war, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Er war klug, er war eloquent, er war introspektiv und er war mitteilungsbedürftig. Das heißt also, aktuelle Befindlichkeit in Erfahrung zu bringen, Haftsituationen in Erfahrung zu bringen, Lebenslauf in Erfahrung zu bringen, psychiatrische Vorgeschichte in Erfahrung zu bringen, das war alles überhaupt kein Problem. Was deutlich schwieriger war, war die tatbezogene Exploration, weil ich da Dinge gehört habe, die nach meinem Dafürhalten mit dem, was ich schon aus dem Tatortbefund wusste, nicht in Einklang zu bringen waren. Also man wusste aus dem Auslesen des Handys, aus den Funkzellenmasten, die in Tatortnähe standen, aus dem GPS-Modul des Fahrzeugs, wusste man, dass es ein ganz, ganz enges Fenster gab, wenige Minuten, in denen die Tat begangen worden sein musste. Und dieses sehr, sehr enge Zeitfenster war einfach mit der Tatversion des Angeklagten nicht zu vereinbaren.
Jesko, der Tatverdächtige, erzählt, dass er in seiner Wohnung gemerkt hätte, dass er kein Internet mehr habe. Es sei ja vereinbart gewesen, dass er für 20 Euro im Monat das WLAN des Vermieters benutzen dürfte. Er dachte, der Vermieter hätte da irgendwas am Router verstellt. Und der Vermieter habe ja gewusst, dass er als ITler Internet braucht. Und das habe das fast zum Überlaufen gebracht. Dann kam der Anruf bei der Polizei. Von der Polizei fühlte er sich wohl im Stich gelassen und dadurch hätte er einen, Zitat, psychischen Zusammenbruch gehabt. Es habe alles keinen Sinn mehr gemacht. Sein Leben sei sowieso blöd und es würde alles nicht so verlaufen, wie er sich das vorstelle. Er habe anscheinend gedacht, jetzt bringe ich mich um. Er habe schon davor suizidale Gedanken gehabt. Er habe dann zahlreiche Medikamente eingenommen, sich anscheinend wahllos bedient, gar nicht geguckt, was er darunter schluckt. So circa 30 Tabletten sollen es gewesen sein. Die habe er heruntergespült mit Wodka. Dann sei er raus in die Natur. Er habe sich dann draußen an seinen Hund erinnert und sei zurück ins Haus. Bei der Rückkehr habe er wohl dann seinen Vermieter aufgeweckt und plötzlich stand sagt Jesko sein Vermieter in seiner Wohnung. Habe gefragt, was er denn da für einen Krach nachts mache. Er habe zum Vermieter gesagt, ich bringe mich jetzt um, hier auf der Stelle. Er habe ein Messer aus der Küche geholt und der Vermieter habe gesagt, nicht in meinem Haus. Das Messer, meint Jesko, wollte er anscheinend gegen sich selbst einsetzen. Aber das Messer sei dann im Brustkorb des Vermieters gelandet. Danach habe er Panik und Angst gehabt. Und er sagt, er erinnert sich wohl nicht mehr wirklich an das, was danach dann passiert sei. Alles sei bruchstückhaft. Daran, dass er auch die anderen beiden angegriffen haben müsse, daran könne er sich nicht erinnern. Seine Erinnerung würde erst wieder einsetzen, als er dann im Auto unterwegs gewesen sei. Ihm sei speiübel gewesen. Er hätte sich kaum auf den Beinen halten können und er dachte, dass es durch die ganzen Medikamente jetzt zu Ende gehe. Im weiteren Verlauf habe er dann gemerkt, dass er doch nicht sterbe. Der erhoffte Tod sei nicht eingetreten. Er sei dann ziellos mit dem Auto rumgefahren. Das Tatmesser habe er noch dabei gehabt. Er habe versucht, sich selbst zu verletzen, aber er habe wohl nicht genug Mut gehabt. Seine Überlegung war dann, mit dem Auto gegen einen Baum zu fahren. Aber auch das habe er nicht gemacht, weil er dachte, dass er durch die Airbags eventuell nur schwer verletzt werden würde und dann ein Pflegefall sei. Und dann sei er schließlich in Italien von der Polizei festgenommen worden. Das ist also die Geschichte, wie Jesko sie erzählt. Aber sie stimmt wohl nicht, wie Dr. Peter Winkler sagt.
Das ist natürlich eine schwierige Explorationssituation. Wie gehe ich damit um? Lass ich mein Gegenüber einfach reden? Oder konfrontiere ich ihn damit, dass es Dinge gibt, die nicht mit dem in Einklang zu bringen sind, was ich sonst aus den Akten weiß? In dem Fall habe ich ihn, weil er einfach so ein zugänglicher und gesprächsbereiter Mann war, habe ich ihn mit meinen Bedenken, was seine Geschichte betrifft, konfrontiert. Aber er blieb bei seiner Version. Das ist Teil meines professionellen Selbstverständnisses, dass ich damit einfach auch leben muss. Ja? Ich muss damit leben, dass ich nicht alle Fälle so detailliert aufdröseln kann, wie ich mir das eigentlich wünsche.
Am 29. September 2020 beginnt dann der Prozess im Landgericht Stuttgart. Justizbeamten bringen Jesko in den Gerichtssaal und nehmen ihm die Handschellen ab. Er ist groß, hat wilde, verwuschelte Haare und eine Brille auf.
Rechtsmedizinerin Dr. Melanie Hohner.
Also er wirkte, fand ich, ziemlich harmlos. Ich meine, ich bin ja immer neutral und letztlich ist es mir auch vom Motiv her relativ egal, warum was passiert ist. Aber ich hatte so ein bisschen schon Mitleid oder das Gefühl, der bereut schon sehr, was er getan hat, kann sich selber nicht erklären. Und aber das ist ja letztlich egal, weil die Justiz gibt ihm halt die Strafe, die das Gesetzbuch vorsieht.
Für den Prozess hat das Gericht 12 Verhandlungstage geplant. Als der Prozess losgeht, legt Jesko ein Geständnis ab. Er würde die Tat zutiefst bereuen, sagt sein Anwalt. Es hätte sich nicht um eine geplante Tat gehandelt. Er habe im Affekt gehandelt. Der Anwalt sagt, dass der Grund für die Tat eine psychische Erkrankung sei. Es wären, Zitat, schwere und andauernd depressive Phasen gewesen. Seitdem Jesko in Holzgerlingen wohnt, sei er depressiv gewesen.
Anscheinend habe er seit seiner Kindheit keinen Sinn im Leben gefunden. Seit seines Studiums sei er in Behandlung, würde Medikamente nehmen. Die Stuttgarter Zeitung schreibt:
Immer wieder sind am zweiten Verhandlungstag Tränen geflossen. Der wichtigste Mensch in meinem Leben ist weg. So überraschend und einfach nicht verständlich, sagte die Zwillingsschwester der getöteten 27-jährigen Freundin des Vermieters schluchzend.
Das ist die Schwester von Anita.
Die jungen Frauen tauschten sich täglich über Telefonate oder Textnachrichten aus. Ihre Schwester, die erst im vergangenen August in das Haus eingezogen war, habe sich sogar dafür eingesetzt, dass der Angeklagte die Wohnung im Dachgeschoss mieten könne. Man sollte ihm eine Chance geben, habe sie gesagt, weil er alleinstehend war und einen Hund besaß. Die Streitigkeiten mit dem Angeklagten seien kein großes Thema gewesen. Ich dachte zu keinem Moment, in dem Haus ist der Krieg ausgebrochen.
Der 14. Oktober 2020 ist der vierte Verhandlungstag. Jesko sitzt ruhig im Gerichtssaal, beobachtet alles aufmerksam. Er hat einen weinroten Pulli und eine schwarze Jeans an. Er ist größer als der Justizbeamte, der ihm gerade noch die Handschellen abgenommen hat. An diesem Tag sagen die Polizisten aus, die bei den Ruhestörungen und Streitigkeiten vor der Tat dabei waren, und die Polizistin, den er Nachtdienst hatte, als Jesko bei ihr angerufen hatte. Dr. Peter Winkler fragt die Polizistin aus der Nacht, was sie dachte, als sie gehört hat, was in der Nacht dann noch passiert sei. Sie sagt, Scheiße, und lacht. Es ist vielleicht ein nervöses Lachen, ein befreiendes Lachen oder ein Lachen, das sagt, na, was soll ich denn sonst gedacht haben? Natürlich war das Scheiße.
Das entspricht, wenn Sie so wollen, allgemein menschlicher Erfahrung, dass in dem Moment, wo Sie erfahren, dass etwas passiert ist, was sozusagen außerhalb aller Routinen war. Ja, und diese junge Polizistin, die da Telefondienst hatte, da ruft nicht jede Nacht jemand an und hinterher kommt raus, da liegen irgendwo drei Leichen rum. Es entspricht einem allgemeinen Erfahrungswissen, dass in dem Moment, wo sie wissen, dass etwas passiert ist, was, wie gesagt, außerhalb aller Routinen gewesen ist, dass sie sich dann im Nachhinein nochmal fragen, was war da? War da irgendetwas an diesem Telefonat anders als bei anderen Anrufen, die nicht so enden? Und deswegen hatte ich Sie gefragt, wie ging es Ihnen, um daran dann anzuschließen, die Frage, in der Nachschau ist Ihnen da noch irgendwas komisch vorgekommen? Und sie sagte, nein, sie sei sich sicher, dass das ein ganz von der Kommunikation her ganz unauffälliges Telefonat war. Was dann wiederum für mich ein wichtiges Indiz war, dass das eben kein hochgradig psychisch kranker, hochgradig affektiv eingeengter Mann gewesen ist, der andernfalls nicht in der Lage gewesen wäre, so ein normales Telefonat zu führen.
Der Tatverdächtige kann sich sein eigenes Verhalten nicht erklären. Er sei im Leben nie gewalttätig gewesen. Er müsse einen Kurzschluss gehabt haben, sagt er. Die beiden Sachverständigen Dr. Peter Winkler und Dr. Med Melanie Hohner sagen vor Gericht aus, erzählen dem Richter von ihren Ergebnissen.
Dieser Angeklagte, der hatte eine psychiatrische Vorgeschichte mit rezidivierenden depressiven Verstimmungen, die in der Vergangenheit verschiedentlich auch schwer gewesen sind, also bis hin zu suizidalen Krisen. Und es ging dann eben darum, das war sozusagen der Fokus, auf den die Begutachtung hinlief, ob eine solche depressive Krise im verfahrensgegenständlichen Tatzeitraum wieder bestanden haben könnte. Daran, dass es diese depressive Vorgeschichte gab, gab es keinen Zweifel. Und das Gericht hat sich große Mühe gemacht mit Zeugenvernehmungen. Man hat sehr, sehr viele Arbeitskollegen aus dem Arbeitsumfeld gehört, die ihn eben bis hin zur Tat erlebt hatten. Man hat Bekannte, Hundefreunde, mit denen er zusammen seinen Hund ausführte, befragt. Und das Ergebnis, das übereinstimmende Ergebnis all dieser Zeugen war eben, dass es keine schwerwiegenden depressiven Symptome im Tatvorfeld gegeben hatte. Und von daher lautete dann mein Fazit, dass ich gesagt habe, es gibt zwar die psychiatrische Vorgeschichte und womöglich hat diese psychiatrische Vorgeschichte indirekt zu diesem Tatgeschehen beigetragen, aber ich erkenne für den konkreten verfahrensgegenständlichen Tatzeitraum, also insbesondere für diese Tatnacht, keine Symptome, die geeignet wären, daraus eine verminderte oder gar eine aufgehobene Schuldfähigkeit abzuleiten.
Die zuständige Rechtsmedizinerin Frau Dr. Melanie Hohner sagt dazu auch,
ja, also es war natürlich gerade in dem Holz-Gerlinger-Fall eine Vielzahl von Informationen und man überlegt sich natürlich schon vorher, wie stellt man es dar, dass man jetzt weder zu eklig noch zu langweilig ist. Und ich habe jetzt in dem Fall eben diese Schemazeichnung gemacht, wo man eben bei den drei Verstorbenen die Stichlücken so eingezeichnet hat. Die hatte das Gericht dann vorab von mir gekriegt und eben die Prozessbeteiligten, dass man sich daran halt orientieren kann. Und es hatten auch alle sehr große Bedenken, weil ja auch so viele Angehörige mit im Prozess saßen, dass man eben diese Fotos zeigt, die ja wirklich nicht immer so schön sind. Und insofern haben wir uns eben darauf geeinigt, dass wir quasi nur die Stichlücken in der Haut zeigen. Und alles andere habe ich quasi so mündlich dargestellt, aber auch eher kurz zusammengefasst, weil jedes Obduktionsprotokoll hat ungefähr 25 Seiten und dann hat man ja noch die ganzen Sachen, die man jetzt aus der Verhandlung zum Thema einführen könnte, je nachdem, was halt das Gericht auch interessiert. Und da überlegt man sich halt vorher, wie man das so aufbereitet und dann erzählt man das. Und klar, dann kommen auch mal mehr, mal weniger Nachfragen von der Verteidigung. Aber das ist man dann auch nach einer gewissen Berufserfahrung gewöhnt. Also ich habe eben zur Todesursache gesagt, dass es Verbluten war. Ich habe eben die Stichlücken ausgeführt, gesagt, es muss ein so und so großes Messer gewesen sein. Ich glaube ungefähr 20 Zentimeter lang und 3 bis 4 Zentimeter breit mindestens. Und dass es ein dynamisches Kampfgeschehen war, weil eben die Stichlücken an der Körperoberfläche halt ganz wild verteilt waren. Da kann man eben dann draus schließen, dass es Kampfhandlungen gab, dass es eben vorher keine stumpfe Gewalt gab im Sinne von anderen Rangeleien oder Kampfgeschehen. Die vom Gericht fragen dann immer, welche Wucht war da dahinter? Und wenn man dann halt zum Beispiel Stichlückentiefen von bis zu 20 Zentimeter hat, spricht das halt für eine hohe Wucht. Aber manchmal ist es ja eine Kombination von mehreren Gewalteinwirkungen, also hauen, kratzen, beißen, würgen, stechen. Und das ist für das Gericht natürlich wichtig, was es da alles gab. Vor allem, wenn zum Beispiel der Angeklagte halt nichts zum Thema sagt und die, die es wissen könnten, sind halt tot. Und dann ging es eben vor Gericht auch noch um die Todeszeit, dass eben die von der Kriminaltechnik ermittelt worden ist, auch mit den rechtsmedizinischen Befunden übereinstimmt. Also, dass die da verstorben sein können, wo die das ermittelt haben. Ist ja auch wichtig. Ich glaube, das war so im Wesentlichen, was ich noch so erzählt habe.
Der Verteidiger von Jesko plädiert auf Totschlag. Auch weil Jesko unter Depressionen leiden würde. Der Staatsanwalt fordert eine lebenslange Freiheitsstrafe. Und auch nach 15 Jahren soll er nicht freigelassen werden. Er spricht von heimtückischem Mord. Am 15. Dezember ist die Urteilsverkündung. Um 13.30 Uhr soll sie beginnen. Trotz der Corona-Pandemie ist der Saal voll. Einige Stuhlreihen im Publikum sind gesperrt, damit jeder genug Abstand hält. Im Publikum müssen alle eine Maske tragen. Und es kommen auch nicht alle in den Saal rein. Einige Leute müssen wieder gehen. Und auch jede Menge Presseleute sind dabei, darunter auch Jost.
Als alle schon da sind, kommt der Staatsanwalt gerade noch rechtzeitig rein, setzt sich hin und bindet sich noch schnell seine Krawatte. Jesko wird in den Gerichtssaal geführt. Beide Hände sind wieder in Handschellen. Er trägt einen blauen medizinischen Mund-Nasen-Schutz und eine grüne Regenjacke. Die Kapuze ist tief ins Gesicht gezogen, damit die Kameras sein Gesicht nicht fotografieren können. Als er sich hinsetzt, senkt er seinen Kopf nach unten. Er schaut auf den Tisch vor sich. Zwei kräftige Justizbeamte bewachen ihn. Dann kommen die Richter in den Saal. Der vorsitzende Richter liest das Urteil vor. Er spricht von einer leicht depressiven Erkrankung vor der Tat. Jesko sei, Zitat, schizoid akzentuiert gewesen, habe sich schwer mit sozialen Kontakten getan. Für ihn sei im Leben immer alles schlecht gewesen. Der Richter sagt, dass das Gericht immer versucht, Antworten auf Fragen zu finden. Einige Fragen seien leicht zu klären gewesen, manche Fragen seien schwieriger gewesen. Ja, Jesko hat im Prozess gestanden. Und hier sei Jesko auf eine Vermieterfamilie gestoßen, die, Zitat, ordnungsliebend war. Vielleicht hätten Jeskos Nachbarn es mit der Hygiene übertrieben, aber das war eben auch ihr Haus und sie hätten Kundenverkehr gehabt, weil Markus Immobilienmakler war, sagt der Richter. Die Opfer hätten es eventuell in Teilbereichen übertrieben. Aber trotzdem, die Tat sei völlig unnötig gewesen. Das Gericht glaubt nicht, dass sich Jesko vor der Tat umbringen wollte. Die Geschichte, dass Jesko im Garten sterben wollte und Markus ihn gestört hätte, findet der Richter, sei eine, Zitat, billige Seifenoper. Jesko hat erzählt, dass er nochmal nach oben gegangen war, weil er seinen Hund oben vergessen hatte. Dort sei dann Markus auf ihn getroffen, so habe dann die ganze Tat angefangen. Das sei alles eigentlich nur ein Suizid gewesen. Das Gericht sagt, dass sie das nicht glauben. Nein, Markus sei in der Nacht nicht im Dachgeschoss bei Jesko gewesen. Jesko sei geflüchtet und hunderte Kilometer weit gefahren. Er wollte fliehen und sich nicht umbringen.
Und das Gericht sagt auch, dass Jesko nicht beeinträchtigt war. Er hätte seine Wut und seinen Hass kontrollieren können. Er ist voll schuldfähig, da es auch keine Anhaltspunkte gibt, dass er berauscht war. Außerdem findet das Gericht, dass Jesko nicht völlig verschlossen sei. Der Richter sagt hier, dass Jesko durchaus geredet und auch Kontakt gesucht hat, allerdings vielleicht nicht ganz so wie andere Menschen. Aber das hatte keine Auswirkungen darauf, Unrecht einzusehen und sich selbst zu steuern. Das Ganze geschah nicht im Affekt und nach der Tat war Jesko äußerst zielgerichtet. Das Motiv: Hass und Wut. Jesko wusste genau, was er da getan hat. Der Richter spricht von einer, Zitat, Vernichtungsorgie, von massivem Hass. Das Vorgehen sei brutal gewesen und ging über das nötige Maß weit hinaus. Mit anderen Worten, Jesko hätte viel weniger machen müssen, um die drei Opfer umzubringen. Trotz seiner psychischen Erkrankung habe er erkannt, dass er diese Tat wegen einer Kleinigkeit begeht. Die Erkrankungen waren wohl insgesamt sowieso nicht ausschlaggebend. Jesko hätte in dieser Märznacht einfach ins Bett gehen können. Die Lösung war zum Greifen nah, meint der Richter. Das Ganze war eine kleine, zivilrechtliche Angelegenheit. Der Richter lobt auch die Arbeit, die die Polizei gemacht hat. Die Kriminalpolizei habe sehr gut ermittelt, vor allem als es um die Suchdaten des Handys von Jesko ging. Immer wieder wiederholt er das und sagt, Zitat, großes Lob. Auch die Spurensicherung hätte gut gearbeitet und die Rechtsmedizin.
Nochmal Dr. Melanie Hohner.
Ja, wir sind also bei der Urteilsverkündung in der Regel nicht mehr da. Die Richter sind schon, wenn sie einen dann kennen, auch so, dass sie im Rausgehen oder so sagen, vielen Dank oder so. Oder es manchmal auch nochmal anrufen bei der Firma und sagen, es war wirklich gut. Oder auch manchmal, es war jetzt nicht so gut. Das ist ja aber auch wichtig, dass man auch mal so ein Feedback kriegt. Aber klar, man freut sich immer, wenn man da der Justiz weiterhelfen kann.
Das Urteil des Landgerichts sieht so aus. Jesko wird wegen Mordes in 2 tateinheitlichen Fällen und einem weiteren Mord zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das heißt, hier wurde der Mord an Anita und Markus zusammengerechnet, der Mord an Peter, der wurde als zusätzlicher Mord gerechnet. Lebenslange Freiheitsstrafe. Und das Gericht stellt auch die besondere Schwere der Schuld fest. Das heißt, dass Jesko mindestens 15 Jahre in Haft bleibt und nach den 15 Jahren kommt er wahrscheinlich auch nicht direkt auf Bewährung raus. Es gibt aber keine Sicherungsverwahrung und Jesko muss wegen seiner psychischen Krankheiten auch in keine psychiatrische Einrichtung. Übrigens, das ist noch wichtig, der Bundesgerichtshof überprüft das Urteil gerade. Das heißt, das Urteil ist nicht rechtskräftig und solange gilt die Unschuldsvermutung für den Angeklagten.
Markus, 33 Jahre, Anita, 27 Jahre und Peter, 62 Jahre, mussten sterben, weil Jesko sich und seine Aggressionen nicht unter Kontrolle hatte. Dabei ging es doch letztlich nur um eine Streitigkeit zwischen Mieter und Vermieter.
Er hat mit absolutem Vernichtungswillen ein Massaker angerichtet, sagt der Richter.
Ich habe mir bis zuletzt die Frage gestellt, wird er nochmal den Mund aufmachen und sich aktiv in dieses Verfahren einbringen? Es war klar ersichtlich, dass er an dem Prozess wach teilnimmt. Es gibt ja im Extremfall Angeklagte, die sitzen zusammengekauert da und sie fragen sich, kriegt er überhaupt irgendwas mit? Das war bei diesem Mann sicher anders. Also der hat wach teilgenommen, aber eben nur in der Rolle des Zuhörers und nicht in der Rolle dessen, der eben nochmal auch die Chance ergreift, darzulegen, was da geschehen ist.
Starten wir also in unsere Nachbesprechung an alle, die uns noch nicht kennen oder uns vielleicht erst seit dieser Folge hören. Nach jedem Fall haben wir immer eine Nachbesprechung, wo wir einfach den Fall nochmal untereinander diskutieren, uns austauschen. Also das ist jetzt halt alles unsere private Meinung, unsere eigene Meinung. Genau.
Wie das alles so auf uns gewirkt hat. Und wir machen das immer mit 4 Karteikarten, die vor uns liegen. Und das hier ist die erste.
Das Opfer, der Täter.
Den Täter, den hat Jost jetzt tatsächlich im Gericht gesehen. Das hatten wir jetzt so noch nie, dass wir tatsächlich ein Bild zum Täter haben. Oder zumindest nicht, dass wir uns selber ein Bild davon machen konnten. Jost, sag mal, wie war das denn für dich? Was hast du denn für einen Eindruck von ihm?
Ja, das war schon komisch, wenn du da sitzt so in diesem Hauptprozess, ne? Und du denkst dir so, der Mensch, der da sitzt, der ist angeklagt und der wird verdächtigt, 3 Menschen umgebracht zu haben. Das war schon krass. Aber weißt du, was mir einfach da super hilft? Das ist einfach, wie professionell die da einfach umgehen. Das ist so, als wäre das was ganz Normales, ein ganz normaler Vorgang. Also so die Richter, der Staatsanwalt, die Verteidigung, die sind da nicht so, wie ich da saß, oh Gott, das soll ein Dreifachmörder sein, sondern das ist halt, ja, das ist jetzt unser Prozess, den arbeiten wir jetzt ab, ganz professionell. Das passiert jetzt hier halt und es wird so nüchtern und so sachlich abarbeitet, dass das für mich so voll, also ja, das war irgendwie nicht so wirklich greifbar, es war alles so ein bisschen weit weg. Aber es ist natürlich schon krass, wenn du dir so denkst, der Mensch da, der sitzt jetzt 10 Meter entfernt von mir und der soll das gemacht haben. Und dann wird er ja am Ende, ist er ja auch verurteilt worden. Und das ist schon ziemlich eindrucksvoll gewesen. Gefröstelt hat es mich nicht, aber ich habe da ziemlich intensiv drüber nachgedacht. Aber es ist gar nicht so schlimm, wie man denkt. Also
ja, das glaube ich aber, ne? Weil ich meine, also
das ist halt auch nur ein Mensch.
Ja, und ich meine, wie sieht denn jetzt so ein klassischer Mörder, Totschläger, Verbrecher, wie sieht denn so jemand aus? Ich glaube, man hat da so ein klischeebehaftetes Bild im Kopf und so sieht der Mensch dann aber ja gar nicht aus. Ich meine, du meinst
des auch, Kinos und des Fernsehens.
Genau, ja. Ich meine, du meinst ja auch zu mir, der sah eigentlich im Vergleich relativ harmlos aus. Also wie so ein normaler Mensch in Anführungszeichen.
Ist er ja auch.
Ja, natürlich.
Ist ein normaler Mensch, ja.
Deswegen, also.
Ja, also das war echt nicht so klischeehaft. Komische Augen, sieht irgendwie ganz seltsam aus. Eine Kollegin hat mir neulich mal erzählt, Miri aus dem Das Ding-Team, liebe Grüße an dich an dieser Stelle. Sie hat mir neulich mal erzählt, dass sie auch bei einem Prozess dabei war. Einmal und da sah der Täter tatsächlich so ein bisschen unheimlich aus. Aber das war wirklich ein voll normaler Mensch. Und ich habe diese Bäckereiverkäuferin da voll verstanden, dass die meinte, ja, der war halt nett und der hat halt sein Brötchen bekommen oder seine Brezel und dann ist er gegangen. Und der ist jetzt nicht so krass aufgefallen. Das Einzige, was halt war, er war ziemlich, ziemlich groß. Also wenn er vielleicht ein Merkmal hatte, wodurch er aufgefallen ist, ist seine Größe. Sehr, sehr großer Mensch. Aber sonst war das ein normaler Mensch, ganz normaler Mensch, wie draußen auf der Straße. Gar nichts Ungewöhnliches. Und deswegen fand ich das auch umso spannender, dann irgendwie rauszufinden, was war denn da jetzt los? Warum ist es dann dazu gekommen? Und mein Stand am Anfang war eher noch, okay, das war ein erweiterter Suizid. Ne, und das hat sich ja dann im Laufe des Prozesses rausgestellt oder am Ende hat er das Gericht gesagt, nee, das war kein erweiterter Suizid, wir glauben nicht, dass er sich selbst umbringen wollte. Das war super spannend, also schon auf jeden Fall so, wenn man das so anguckt, aber irgendwie gruselig war es jetzt nicht. Meine Mutter war auch so, Jost, warum machst du das?
Irgendwie gruselig, wenn du dir das so vorstellst, du wohnst da irgendwie über Monate mit einem Menschen in deinem Haus.
Der
und
dich
dann
später umbringt, ja.
Ja, also
es ist schon sehr, sehr traurig, was da passiert ist und sehr schockierend. Ich meine, überleg mal, ja okay, wir haben jetzt hier vielleicht einen Partnerschaftsmord, da bringt der eine den anderen um, aber dass einer 3 Menschen umbringt, das ist ja nicht normal und oder nicht so oft, kommt nicht so oft vor und das war schon sehr außergewöhnlich und irgendwie, ich glaube, ich werde da auch noch lange drüber nachdenken.
Ja, vor allem, wenn man halt über die Ursache mehr oder weniger nachdenkt, also diesen typischen Nachbarschaftsstreit mehr oder weniger, dass der eine dem anderen irgendwie zu wenig putzt oder zu laut ist oder sowas. Also es waren ja wirklich so komplett banale Streitigkeiten eigentlich, die dann so eskaliert sind letztendlich.
Und weißt du, was ich auch krass fand? Ich meine, keiner in diesem Gerichtssaal hat den Opfern die Schuld gegeben. Ne? Das macht man auch nicht, sowas ist ja verpönt. Wer tot ist, ist eben tot und er soll dann auch in Frieden ruhen. Aber dass dann irgendwann sich herauskristallisiert hat, dass man eben gesagt hat, ja, okay, natürlich, der Täter ist der Schuldige, aber die Opfer haben ihm schon auch so ein bisschen dahin geholfen, also sie haben ihn provoziert. Und als der Richter dann auch gesagt hat, der Vorsitzende, ja, also ganz so unbeteiligt waren sie jetzt auch nicht, es war eine sehr ordnungsliebende schwäbische Familie, die vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen sind.
Was ich total nachvollziehen kann, weil ich meine, sorry, aber wenn ich mir vorstelle, dass mein Vermieter die Polizei ruft, weil ich um 18 oder 19 Uhr Staub sauge.
Ja.
Also
ja.
Entschuldigung, das ist ja wohl eine völlig legitime Zeit. Wenn du jetzt irgendwie um 1 Uhr nachts Staub saugst, dann kann man ja vielleicht klopfen und sagen, mach das bitte nicht mehr, aber dann rufe ich doch auch nicht die Polizei. Mhm. Und auch, weißt du, ich hole mir jemanden ins Haus mit einem Hund und beschwere mich dann, dass der Hund ein bisschen Dreck mit ins Treppenhaus bringt. Also ich meine,
ne? Einerseits, also ich meine, ich kann verstehen, wenn man so drauf ist, dass einen das einfach triggert, dass man sagt, jetzt ist hier schon wieder Dreck. Wir haben dem hier extra die Wohnung zur Verfügung gestellt, wir waren so nett und jetzt ist hier schon wieder Dreck. Dass einen das aufregt, okay. Aber auf der anderen Seite, genau, wenn man es so sieht, ja, schwierig.
Tatort.
Es ist schon krass, wenn ich mir das so überlege, dass ich da wirklich war, dass ich vor diesem Haus stand, in dem wirklich 3 Menschen umgebracht worden sind. Und ich weiß auch noch, da so vorbeizufahren durch diese idyllische Nachbarschaft, ihr habt sie am Anfang der ersten Folge gehört. Also es ist ganz unvorstellbar, dass da sowas passiert sein soll, wirklich.
Es war wirklich schwäbische, tiefschwäbische Provinz und Idylle. Ja, es war alles ganz normal und ruhig. Ja, und das ist aber wieder wie aus dem Film so, oder? Also entweder ist es immer ein Wald.
Ja, so Vorstadt-Idylle ist schon oft.
Entweder Vorstadt-Idylle
halt,
oder
genau,
nebliger Wald.
Ja.
Also
Parkplatz, dunkler Wald. Hatten wir ja auch schon letztes Mal. Nee, nicht letztes Mal, aber ein paar Fälle vorher hatten wir das auch schon.
Das hat uns überrascht.
Das ist ja am 18. März 2020 passiert. Also ungefähr ein Jahr her jetzt schon. Ich habe mal nachgeguckt, wie ich da gearbeitet habe. Und der Typ ist ja über die deutsch-französische Grenze gefahren. So, jetzt arbeite ich ja normalerweise in Baden-Baden, ne, da beim SWR. Und das ist ja eigentlich, also die Grenze zu Straßburg oder Kehl, was da alles ist, das ist ja nicht weit weg. Das ist ja da unmittelbar. Also der Rhein ist da direkt. Baden-Baden ist ja an der deutsch-französischen Grenze. Und er muss da irgendwo da muss er in dieser Tatnacht über die Grenze gefahren sein. Und wir wissen ja, er ist um 4.48 Uhr an diesem 18. März über die deutsch-französische Grenze gefahren. So, und weißt du, wann ich angefangen habe zu arbeiten? Also ich hatte Frühschicht an diesem Tag und ich war da schon wach. Ich habe mal nachgeguckt. Ich hatte an diesem 18. März 2020 hatte ich Frühschicht und war da um 4.48 Uhr, glaube ich, gerade so 10 Minuten wach oder irgendwie sowas oder 20. Luise, da ist jetzt nicht so beeindruckt.
Ja, so ein bisschen. Also ich kann schon verstehen, warum du das beeindruckend findest, weil es ja auch relativ nah an dir dran war.
Ja, es aber ist auf total der anderen unheimlich.
Seite, ja, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, was passiert jetzt in diesem Moment, während wir hier aufnehmen? Was passieren da für schlimme Dinge auf dieser Welt? Das will ich mir lieber nicht vorstellen.
Oder was passiert bei euch im Dorf, in der Stadt, in der Vorstadt, in der S-Bahn, in sonst was Schlimmes, während ihr das hier hört? Oder im Bügeln, ein Stock drunter? Oder beim Essen machen, eine Straße weiter?
Ja, man weiß halt nie, was hinter verschlossenen Türen so vor sich geht, ne?
Weißt du, was mich auch noch überrascht hat? Darüber haben wir auch noch ganz kurz am Rande gesprochen, als hier unsere Rechtsmedizinerin schon wieder am Gehen war, Frau Dr. Med, Melanie Hohner. Es war total irgendwie makaber und surreal, aber trotzdem irgendwie belustigend. An einem Tag bei einer Gerichtsverhandlung in diesem Landgericht in Stuttgart hat dann das Gericht da angefangen, eine Fernbedienung zu suchen, weil die hatten da halt so 2 große schwarze Bildschirme und da wollten die irgendwelche Bilder zeigen. Ich glaube, das war, als der Typ von den kriminaltechnischen Maßnahmen gerade als Zeuge geladen war und der wollte halt Bilder vom Haus, vom Tatort zeigen, von innen, vom Treppenhaus und so weiter und so fort. Und das sollten halt alle sehen. Und dann haben sie halt diese Fernbedienung gesucht für diese 2 riesigen Bildschirme, ja, und haben die einfach nicht gefunden. Und ich saß da so und dachte mir, da sitzt jetzt so ein mutmaßlicher Dreifachmörder. Ich sitze hier auch. Ich hab sehr viel Respekt vor der ganzen Situation und von dem Typ und allem, was hier so abgeht, den Justizbeamten, bla bla bla. Und die da vorne suchen einfach eine Fernbedienung, als wär's in der Schulklasse, ja, für den Overhead-Projektor.
Oh Gott, die Overhead-Projektoren.
Das war irgendwie so totale Normalität in einer für mich sehr ungewöhnlichen Situation, aber für die war es einfach Arbeitsalltag.
Also was mich überrascht hat, / was ich sehr lustig fand, war der Kommentar von diesem einen Polizeikommissar, der ja dann in die Wohnung von dem Täter gegangen ist und meinte, hier könnte auch mal wieder Staub gewischt werden.
Ja, aber
das ist doch so, also ich weiß nicht, das ist doch so mein persönlicher Albtraum, ich sterbe oder die sind in meiner Wohnung, warum auch immer.
Ja.
Und dann kommentieren die so, dass ich unordentlich bin oder nicht geputzt hätte
aber
oder so.
Weißt du, was da interessant war? Der Richter hat das explizit gefragt. Also der hat den Zeugen, diesen geladenen Polizisten, explizit gefragt, ja, wie sah denn die Wohnung da aus? War das unaufgeräumt? War das sehr aufgeräumt oder war es eher so normal?
Ja klar, es ist ja wichtig für diesen ganzen Konflikt, der zugrunde liegt.
Und dann hat der Polizist da gesagt, ja, also Staubwischen hätten wir mal wieder können. Das müsst ihr euch jetzt mit schwäbischem Dialekt vorstellen, mit so schwäbischem Böblinger Dialekt.
Aber ich fand's trotzdem witzig, also, ja.
Ich fand auch sehr einprägsam diese Polizistin, die gesagt hat, nach der Frage, ja, wie fand sie denn das oder wie hat sie denn reagiert, als sie gehört hat, was nach ihrem Telefonat mit dem möglichen Täter in der Nacht noch passiert ist. Und sie dann gesagt hat, diese wachhabende Polizistin da, die nachts mit ihm telefoniert hat, ja, scheiße. Natürlich ist das scheiße, aber das war irgendwie auch so eine Situation, die erwartet man nicht irgendwie. Es war so eine Situation, die war irgendwie sehr makaber, irgendwie unterhaltsam, aber man will dann auch nicht drüber lachen, weil es ist ja alles eigentlich ernst, so, ne? Das ist ja Mord und Totschlag.
Stell mir das so vor, sie sagt es, Jost sitzt im Gerichtssaal und fängt so schallend an rauszulachen.
Nein, sowas nicht. Ich war da professionell.
Aber das muss man schon sagen, manchmal lachst du echt so richtig laut raus, in so richtig unpassenden Momenten.
Wie neulich. Das kann ich euch jetzt mal erzählen. Hier beim SWR gibt es so Mitarbeiterkarten. Und die muss man mit Geld aufladen, um in den Casinos, heißt das bei uns, also in den Kantinen, SWR-Kantinen zu essen. Und Luisa hat das jetzt schon zweimal geschafft, ihren SWR-Mitarbeiterausweis in dieses Gerät reinzupacken. Dann kann man das so aufladen mit Geldschein. Und dann gibt es zwei Knöpfe. Einmal Karte raus oder Auszahlung. Auszahlung bedeutet, die Karte wird einbehalten, diese personalisierte Karte. Da ist schon alles freigeschaltet, so die ganzen Türen für die richtigen Redaktionen und so weiter und so fort. Und dann wird die aber einbehalten. Und Luisa hat schon zweimal diesen falschen Knopf gedrückt. Und dann kam das Restgeld plus das Pfand in Münzen zurück.
Ja, danke. Das war eine sehr traumatische Erfahrung. Wobei es beim ersten Mal schlimmer war, weil ich weiß noch, ich hatte 50 Euro draufgeladen und das Kartenpfand sind 10 Euro. Das heißt, es kamen dann 60 Euro in 2-Euro-Münzen raus. Und so einen dicken Geldbeutel hatte ich noch nie.
Und du brauchst so richtig schon so ein Säckchen. Und
das ich laufe dann mit meinem Geldsack rum.
Das Problem war dann auch, wenn man dann eine neue Karte kaufen will, um dann wenigstens jetzt hier schnell in der Kantine was essen zu können, muss man Scheine reinstecken. Der nimmt keine Münzen an, der gibt die nur raus.
Finde ich auch sehr paradox.
Und das letzte Mal, das ist jetzt, wann war das, vor Weihnachten, musste ich dich dann einladen, weil du hattest keine Scheine mehr.
Ja, du armes Ding.
Du hattest nur noch, weiß ich nicht, gefühlt 100 Euro in Münzen.
Ja, Jost hat mich dann noch meine 3 Euro, was ich auch immer da gegessen habe. Oh, ich weiß noch, das waren so komische trockene Nudeln, die ich da hatte.
Das war so eine Situation, also klar.
Ja, weißt du,
denkt man so, was bist du für ein Freund? Aber ich habe dich halt knallhart in diesem Foyer ausgelacht.
Ja, man muss sich das mal vorstellen, man steht da so, Kollegen stehen drumherum, er lacht schallend raus. Ja, das war sehr gemein. Aber man muss auch sagen, ich habe jetzt eine andere Karte und die ist wirklich personalisiert. Also da ist auch ein Bild von mir drauf. Und wir haben jetzt vorhin festgestellt, wenn man die in diesen Automaten steckt, da gibt es diese Option gar nicht, dass der Automat die Karte einzieht. Das finde ich, guck mal, das ist so richtig idiotensicher für mich.
Ja, idiotensicher.
Ja.
Du sagst es selbst. Vielen Dank.
Also das finde ich super, dass ich jetzt diese Karte habe. Da kann es schon nicht mehr passieren.
Eine letzte Karteikarte ist noch übrig.
Was lernen wir daraus?
Wo sollen wir anfangen?
Ja, wo sollen wir anfangen? Also hier habe ich tatsächlich mal was gelernt. So ein bisschen zumindest.
Ja, wir haben sehr viel über das Thema Rechtsmedizin gelernt.
Ja, durch die Interviews, da habe ich auf jeden Fall sehr viel über forensische Psychiatrie und Rechtsmedizin gelernt. Ja. Fand ich auch beide wahnsinnig spannend. Aber bei dem Fall an sich, ich finde, man lernt doch so ein bisschen, selbst wenn du so eng aufeinander wohnst, die andere Person, man kennt sich halt doch nicht so wirklich.
Das stimmt. Und also das war ja wirklich filmreif, ne? Auch dann mit der Flucht durch Frankreich, mit der Flucht nach Italien, ne? Und dann wurde der da von einem Spezialeinsatzkommando auf der Autobahn festgenommen. Das waren ja alles Dinge, das ist ja, also da würde ja, weiß ich nicht, Dramaturgen würden da sagen, ah ja komm, also dann hat er sich versucht umzubringen im Gefängnis. Das sind ja alles Sachen, wirklich, da sagt doch ein Dramaturg, also das ist jetzt ein bisschen zu viel ausgedacht, das passiert doch alles nicht so.
Das stimmt, das war schon sehr filmreif, so alles in allem.
Neulich hat irgendjemand nochmal zu mir gesagt, ja, es ist halt echt so. Also es gibt einfach manche Geschichten, die das wahre Leben eben verursacht, schreibt. Und die sind einfach krasser, als manche Drehbuchautoren das schreiben würden, weil man sagt, also sowas passiert doch niemals in echt.
Ja.
Und in echt ist es manchmal eben doch viel, viel krasser noch. Ja, also wir haben jede Menge mitgenommen aus diesem Fall. Und wir nehmen jetzt auch noch was mit von Elena, unserer Juristenexpertin, Juristenbrain, wie ich sie immer nenne.
Justizbrain hast du sie immer genannt.
Ach so, stimmt. Wirklich?
Ja.
Elena laden wir hier immer mal wieder ein und Elena erklärt uns dann Dinge, die wir eben noch nicht wissen, die wir noch nicht ganz so verstehen, weil du und ich eben keine Juristen sind. Elena ist es schon. Jetzt ist es ja so, dass unser Täter verurteilt wurde, lebenslang. lebenslang. Wie viele Jahre sind? Wir wollen es jetzt mal für immer klären. Da gibt es auch viele Vorurteile. Wie viele Jahre sind lebenslang und warum heißt das eigentlich so?
Lebenslang, das bedeutet ja erstmal ein Freiheitsentzug auf unbestimmte Zeit. Allerdings besteht die Möglichkeit, deswegen hat man wahrscheinlich auch diese 15 Jahre so im Kopf, dass die Strafe nach 15 Jahren auf Bewährung ausgesetzt wird. Und deswegen, ne, hat sich das wahrscheinlich bei dir auch so eingeprägt. Es kann aber auch sein, dass ein Täter länger als 15 Jahre drin bleiben muss. Er hat dann aber die Möglichkeit, alle 2 Jahre so einen Antrag auf Aussetzung zur Bewährung zu stellen. Warum das lebenslang heißt, naja, weil Freiheitsentzug auf unbestimmte Zeit, das kommt immer drauf an, wie alt der Täter ist, kann schon auch mal lebenslang werden.
Ja, stimmt.
Ne? Und wenn das Gericht die besondere Schwere der Schuld feststellt, zum Beispiel bei besonders abartig sexuellen oder gewalttätigen Neigungen beim Täter, dann ist die Haft ziemlich sicher nach 15 Jahren nicht beendet.
Wir würden uns jetzt auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Da heißen wir @kriminalpodcast. Da könnt ihr uns auch gerne eine Nachricht schreiben, wie ihr die Folge fandet.
Hinterlasst uns auch gerne einen Kommentar. Da, wo es geht, geht ihr auf manchen Podcast-Plattformen. Bewertet uns auch gerne mit 5 Sternen oder 10 oder was halt das Höchste ist. Wir streben immer nach dem Höchsten.
Und empfehlt uns natürlich auch immer gerne weiter.
Auch wenn wir vielleicht nur 1 Stern verdient haben. Empfehlt uns sehr, sehr gerne weiter an Kollegen, Freunde und so weiter. Vielen Dank an alle, die hier mitgearbeitet haben an dieser Folge. Vielen Dank an Elena nochmal. Ohne Elena wären wir ziemlich aufgeschmissen.
Ja, genau.
An
Vielen
Thomas,
Dank.
An Peter Winkler und natürlich an Melanie Hohner.
Ja, da hatten wir echt viele Gäste in dieser Doppelfolge. Das war ja auch nicht umsonst eine Doppelfolge.
Das war jetzt auch ganz schön viel Arbeit, hey, ne?
Ja, aber es hat auch echt Spaß gemacht und wir haben sehr viel gelernt.
Und ich, guck mal, ich bin hier das nächste Opfer.
Ja, das kann ich auch mal erzählen. Da hätte ich eigentlich mal schallend rauslachen sollen. Wir haben so Plexiglas jetzt in der Kantine, wenn man sich gegenüber sitzt. Und dann sind wir halt vorhin so mit unseren Tabletts da langgelaufen. Und Jost hat sich einfach seinen kompletten Finger aufgeratscht an so einem Plexiglas. Es hat nicht aufgehört zu bluten. Er musste vorlaufen zur Pforte und nach einem Pflaster fragen.
Und ich konnte es dann nicht mal selbst drüber machen.
Ja, das musste dann ich machen. Er kam dann an mit diesem Pflaster. Machst du mir das drüber?
Und der Kollege hat sich schon lustig gemacht über uns so. Schaffst du es noch? Und was hat er gesagt?
Ich war ja kurz davor, einen Krankenwagen zu rufen, wie du da saßt mit deinem Tuch.
Das hat schon wirklich doll geblutet. Aber
die
ich
Leiden
Blut sehen.
Des Jost.
Hast du Probleme, Blut zu sehen?
Nein.
Ist auch okay. Mein Bruder wollte früher Notarzt werden, bis er gemerkt hat, dass er kein Blut sehen kann.
Also ich kann solche richtigen Verletzungen jetzt nicht sehen. Ich weiß noch, bei uns im Sportunterricht hat sich mal eine Mitschülerin ihr Knie, ich glaube, ihre Kniescheibe ist rausgesprungen. Auf jeden Fall, also man hat es auch nicht gesehen. Sie ist halt hingefallen und meinte dann halt so, oh, meine Kniescheibe ist rausgesprungen. Und allein das zu hören, das hat mir so den Rest gegeben. Da war ich mir sicher, ich will keine Ärztin mehr werden. Weil bis dahin wollte ich eigentlich immer, also so von klein auf, ich wollte eigentlich immer Ärztin werden. So Kinderärztin, Tierärztin, in meiner Grey's Anatomy-Phase dann Chirurgin.
Tja,
aber
und jetzt lebt Frau Dr. Med Melanie Hohner deinen Traum weiter, den du nicht geschafft hast.
Tja, man kann halt nicht alles haben im Leben.
In 2 Wochen sind wir zurück mit einem neuen Fall. Macht's gut. Hoffentlich seid ihr dann wieder mit dabei. Wir würden uns sehr, sehr freuen.
Dann gibt's auch mal wieder Pflanzentalk in der Nachbesprechung. Das hatten wir jetzt schon viel zu lange nicht mehr.
Macht's gut, bis dann. Ciao.
Tschüss.
5 Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD Audiothek, der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter Kriminalpodcast.